Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. In der letzten Folge habt ihr erfahren, wie man eine Kampagnenkarte mit in die Ferne erstellt. Heute wollen wir uns mit den Bedrohungen beschäftigen. Das ist das andere große Thema, was bei in die Ferne angegangen wird, nämlich wie man dann eine Sandbox noch interessanter gestaltet. Nicht nur baut man sie irgendwie zusammen, sondern der Spieler hat noch eine ganz eigene Form der Bedrohung, die er reinbringen kann. Eben durch, wie gesagt, Bedrohung. Stefan, wie funktioniert das Ganze?
Ja, wenn man jetzt die Kampagnenkarte fertig hat, die Sandbox-Karte, dann sind dort ja jede Menge Orte interessante drauf. Aber das Ganze ist noch etwas, man will nicht sagen leblos, aber zumindest statisch. Die Orte sind da und ich kann hingehen und sie abklappern, wie immer ich will. Aber sie tun erstmal von sich aus nichts. Da kommen die Bedrohungen ins Spiel. Die Bedrohungen sind Elemente, die ich ebenfalls auf dieser Karte platziere, die aber ein Eigenleben haben und die sich früher oder später in das Leben meiner Charaktere einmischen werden. Diese Bedrohungen kann ich ignorieren, aber dann werden sie stärker und sie werden bedrohlicher. Und jede Bedrohung hat eine gewisse Skala, die anzeigt, was mit der Zeit passieren wird, wenn ich mich nicht um sie kümmere.
Im Grunde sind die Bedrohungen ja so Schablonen, wie du ja schon sagtest. Also die lege ich ja über diese Sandbox drauf und dann habe ich zum Beispiel den rachsüchtigen Drachen. Was macht der dann zum Beispiel? Also wie funktioniert das?
Das funktioniert erstmal auf mehrere Arten. Zum einen wird er ja bei der Erschaffung der Welt bereits draufgelegt. Das heißt, der rachsüchtige Drache kann bereits Einflüsse auf eure Kindheit gehabt haben. Es gibt dann also eine neue Tabelle, die man eben in die Charaktererschaffung einflechtet und dann sind die Charaktere bereits zum Beispiel als Kinder in Kontakt mit dem Drachen gekommen oder haben gesehen, wie der Drache irgendwie ein Dorf abgebrannt hat oder irgendwas in dieser Richtung.
Das wird nach der Kindheit direkt gewürfelt, also es ist nochmal eine zusätzliche Tabelle. Und das Problem ist dabei natürlich, dass ein Attribut gesenkt wird und man dann irgendwas anderes dazu bekommt. Und jeder Charakter sollte mit einer Bedrohung verknüpft sein. Das heißt also, wenn meine Kampagne zwei Bedrohungen hat, und das ist so das Ideal laut dem Text, dann hat man also zwei Charaktere, die irgendwie genauer mit dieser Bedrohung in Verbindung sind. Wie eben zum Beispiel, die haben den Drachen gesehen oder haben vielleicht sogar Drachenblut in den Adern oder irgendwie sowas.
Es können verschiedene Effekte natürlich auftreten. Also zum Beispiel, der Drache kann sich dadurch bemerkbar machen, dass er ein anderes Dorf dem Erdboden gleich macht. Oder er könnte die Herden des Dorfes verbrennen. Oder seine Diener könnten kommen und versuchen, wertvolle magische Bücher zu stehlen, um ihm zu huldigen. Aber das wird nicht einfach nach Gutdünken des Spielleiters reingeworfen, sondern, wie schon erwähnt, gibt es dieses ein System, das sich Unheil nennt und das an einer Skala abmisst, wie schnell dieser Drache stark und mächtig wird und in welcher Geschwindigkeit er um sich greift.
Die Rate geht von 1 bis 12. 1 bedeutet dabei, dass diese Bedrohung, wie zum Beispiel jetzt der Drache, nicht sonderlich aktiv ist. Also der schläft noch oder hat nur sehr wenige Diener. Und es reicht dann eben bis 12, wobei 7 schon aussagt, dass es eine aktive Plage ist. Das heißt also, die Bedrohung kann man gar nicht mehr ignorieren als Abenteurer. Und wie funktioniert das Ganze mit dem Aktivieren? Das läuft so, man hat also dann als Spielleiter einmal die Woche an einem bestimmten Tag, würfelt man aus, ob die Bedrohung aktiv wird. Und zwar würfelt man dann mit einem W12 und wenn man unter oder gleich den Wert würfelt, den die Bedrohung besitzt, dann wird die Bedrohung eben auch aktiv. Und das Interessante dabei ist, dass jede Bedrohung irgendwie anders ist. Und jede Bedrohung hat auch einen ganz anderen Weg, wie man mit ihr fertig wird. Der Drache ist zum Beispiel eben ein gewaltiges Wesen, was eben schon von früheren Helden nicht bezwungen werden konnte, sondern eben nur in den Schlaf verbannt werden konnte. Es gibt die verheerten Lande. Da wurde ein schreckliches Ritual durchgeführt und ein Teil der Landschaft ist nun verheert und von Pestilenz erfüllt und die breitet sich langsam aus. es gibt den Grauen Prinzen noch und die Kaiserstadt. Und diese beiden letzteren, die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, weil die eben auch sehr unterschiedlich sind. Wir haben eine alte Stadt, die ihren einzigen Ruhm erwecken möchte, und wir haben den Grauen Prinzen. Das ist eine Kreatur, die die Spieler bereits in ihrer Kindheit verfolgt hat und die Spieler damals irgendwie auf eine Art und Weise besiegen konnten. Und wir schauen uns die beiden jetzt mal genauer an. Stefan, du hast gesagt, du wolltest die Kaiserstadt machen.
Genau, also, die Kaiserstadt.
Fangen wir mal mit der Kaiserstadt an. Das ist eine recht ungewöhnliche Bedrohung, finde ich, weil die gar nicht so bedrohlich ist.
Auf den ersten Blick ist sie erstmal nicht bedrohlich. Es fängt damit an, dass bei der Erstellung der Sandbox der Spielleiter einfach einwirft, du hast gerade einen fernen Ort erschaffen, aber hinter diesem fernen Ort, der auf der Karte jetzt zu sehen ist, da ist die alte Kaiserstadt. Direkt am Anfang der Kampagne wird klar gemacht, diese Kaiserstadt ist hier, sie ist weit weg, aber sie ist hier und sie hat früher mal diese ganze Gegend beherrscht. Ich habe mir deswegen diese Bedrohung ausgewählt, weil ich sie, als ich es übersetzt habe, sehr spannend fand, da sie also eine geschichtliche Dimension in diese Sandbox reinbringt.
Wie habe ich mir die alte Kaiserstadt denn vorzustellen?
Da haben wir auch drüber nachgedacht, wie wir uns die eigentlich vorstellen. In dem Text sind entsprechende Hinweise verstreut. Zum Beispiel sind überall von Tempelruinen die Rede und die Anführer der Heere nennen sich Tribune, auch im Original. Sodass wir klar den Eindruck hatten, dass es handelt sich hier um etwas, das wir als antike Stadt bezeichnen würden. Also im Sinne des antiken Roms zum Beispiel. Das passt ja auch sehr gut in diese frühmittelalterliche Low-Fantasy-Welt hinein, dass es früher eben ein antikes Imperium gab, das hier mal geherrscht hat. Und das möchte jetzt eben wieder herrschen, nachdem es offenbar in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist vorher.
Wie wird denn die Bedrohung mit den Charakteren verknüpft?
Das kann zum einen sein, dass einer der Charaktere von Geburt an Teil einer Adelsfamilie ist. Ein vergessener Zweig vielleicht, einer alten Adelsfamilie aus der Stadt. Und jetzt schickt diese Stadt eben Reiter aus und proklamiert an allen Ecken und Enden des Landes wieder ihre Macht. Und natürlich könnte dann jetzt dieser Charakter auf die Idee kommen, ein Stück vom Kuchen abhaben zu wollen. Oder eben die Reiter, die ins Dorf kommen, sind überhaupt nicht so gerne gesehen dort, denn die verlangen wahrscheinlich wieder Zölle oder Steuern. Und entsprechend müssen dann die Charaktere überlegen, wie soll denn ihr Dorf sich gegenüber dieser Expansion der Stadt jetzt verhalten. Oder eben einer der Adligen dort ist ein Erzfeind oder ein Rivale von früher und der will dir jetzt ans Leder.
Du hattest ja gesagt, dass die Stadt sich ihren einstigen Ruhm wieder erarbeiten möchte. Wie machen die das denn dann? Schicken die Truppen aus, um das Ganze irgendwie zu sichern? Oder überfallen die fremde Dörfer und Städte? Oder wie läuft das?
Wurde überfallen gar nicht so sehr. Die sind erstmal gar nicht so furchtbar bedrohlich. Es kommen zwar bewaffnete Reiter in die Dörfer und benehmen sich da auch recht großspurig, aber erstmal tun die keinem was. Das heißt, das ist eine Bedrohung, die könnte ich sogar eine gewisse Weile lang ignorieren. Im Vergleich zum Drachen zum Beispiel, der jetzt da eindeutig eine Gefahr sein kann. Aber sie fangen eben nach und nach an, die Welt um das Dorf herum zu verändern. Sie errichten Schlagbäume und Zollstationen. Dann errichten sie Vorposten, also kleine Forts, wo ihre Reiter stationiert sind und eben an wichtigen Knotenpunkten der Welt ihre Präsenz zeigen. Sie bauen große Straßen oder erpressen dann am Schluss die Zölle und die Steuern. Das kann natürlich dann irgendwann, kann es den Dörflern dann auch genug sein und es reicht ihnen irgendwann und vielleicht kommt es dann zu einem Aufstand oder einer Rebellion oder einer Spionageaktion, was auch immer die Charaktere vorhaben, um sich mit dieser Stadt auseinanderzusetzen.
Was ich ganz interessant fand, war, dass bei der Bedrohung, im Gegensatz jetzt zu dem Drachen oder auch den Prinzen, man ja nicht direkt mit Waffengewalt gegen diese Stadt vorgehen kann. Also du kannst ja nicht als Abenteuergruppe hingehen und sagen, so, jetzt machen wir die Stadt diesem Erdboden gleich. Eigentlich kannst du nicht gegen eine Stadt kämpfen. Du hast Truppen, die dagegen sind und du bist eben ein kleines Dorf. Das erinnert so ein bisschen an die Asterix-Geschichten, oder? Also das kleine Dorf, was sich eben gegen das Imperium versucht aufzurichten.
Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, vom Stil her schon ganz passend. Du kannst allerdings selber überlegen, ob du das jetzt Asterix-mäßig mit der Faust regeln möchtest. Das eignet sich daher als, wie man sagen würde, Late-Game-Variante, dass du all die Verbündeten und Kontakte, die du über die Kampagne hinweg in der Welt gesammelt hast, zusammenrufst. Alle die kleinen Fürsten und wichtigen Schrittenzieher der Welt irgendwie zusammenholst und an einen Tisch bringst und dann verhandelst oder überlegst, wie können wir ein Bündnis schmieden, vielleicht gegen die Stadt. Oder aber, dass du selbst in die Stadt gehst, diplomatisch eine Lösung heraushandelst. Solche Sachen sind alle möglich und die Charaktere können selbst entscheiden, inwiefern sie sich da widersetzen wollen. Wenn sie es denn überhaupt wollen. Sie können, theoretisch ist es möglich, dass sie auch einfach sagen, na gut, dann zahlen wir einfach unser Leben lang horrende Steuern an die Stadt. Aber wir kennen Spieler und die wenigsten werden das tun.
Im Grunde genommen ist es ja so ein bisschen die Stadt, die ja von den Adligen beherrscht wird. Ne? Das ist wirklich, auch beim Lesen hatte ich den Eindruck, das ist eben eine sehr römische Stadt mit Intrigenspielen in den Adligen und so weiter, in den adligen Bereichen und Rängen und so weiter. Im Grunde ist die Stadt ein krasser Gegensatz zum Dorf. Das Dorf, da hat man eine Karte, da sind Sachen drauf eingezeichnet auf der Karte. Bei der Stadt ist es tatsächlich so, da gibt's keine Karte und da soll's auch keine Karte geben, denn die Stadt ist so unübersichtlich und so groß, dass man sich als Dorfcharakter da ohnehin immer verliert, außer man hält sich sehr lange dort drin auf.
Ja, genau. Und eventuell, wenn Sprachen eine Rolle spielen, ist das ein weiteres Hindernis, möglicherweise, dass ich die Sprache nicht kann oder die Gebräuche nicht kenne und mich bei jedem Charisma-Wurf erst einmal als Dorfdepp darstelle, weil ich offenbar die grundlegendsten Regeln des Verhaltens unter Adligen gar nicht kenne.
Man könnte die Stadt als kulturelle Bedrohung ansehen. Die versucht sozusagen ihren kulturellen Einfluss.
Ja.
Ja, richtig. Also fand ich ganz ungewöhnlich für ein Fantasy-Setting. Also habe ich so in der Form noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Fand ich daher sehr faszinierend. Weil du eben auch das Ganze sehr langfristig betrachten musst. Also wie beschrieben, am Anfang ist das noch, da kommt ein Vorreiter, der schaut sich das Ganze an. Vielleicht macht er auch eine Volkszählung und so weiter, um mal zu gucken, was hier überhaupt ist. Und dann ergeben sich dadurch eben Komplikationen mit der fortschreitenden Ausdehnung der Macht und der fortschreitenden Ausdehnung der Einflussnahme auf eben das ganz alltägliche Leben dann.
Und dann müssen eben sich die Spielercharaktere die Frage gefallen lassen, was hat die Kaiserstadt uns eigentlich gebracht? Außer
Richtig.
Straßen und Wein und öffentlichen Badehäusern und so weiter. Okay, das ist die Kaiserstadt. Das zweite, was wir uns vornehmen wollten, war der Graue Prinz. Wer jetzt hier direkt bei dem Titel Der Graue Prinz an Stephen Kings S denkt, liegt überhaupt nicht so falsch. Denn
das
auch
stimmt,
hier
ja.
Taucht eben diese eigenartige, nicht unbedingt lustige, aber doch zumindest schräge Figur des Grauen Prinzen auf, der bereits in der Vergangenheit mit den Spielercharakteren zusammengetroffen ist und sie haben ihn damals als Kinder besiegen können. Musst du mal erklären, Daniel, wie soll das jetzt funktionieren?
Der Graue Prinz, wie schon sagte, Stephen King's S ist wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das funktioniert hat. Den Grauen Prinzen, der in den Albträumen und Ängsten der Kinder lebt, der kann nur durch Kameradschaft besiegt werden. Und das ist nicht sehr einfach. Und das werden die Spielercharaktere dann im Laufe der Bedrohung dann noch lernen müssen, wie das überhaupt funktioniert. Was ich interessant fand, war, dass man hier eben die Freundschaft, diese Kameradschaft zum eigentlichen Thema des Ganzen macht und dass die eigentliche Karte, die man gemeinsam gebaut hat, die Sandbox-Karte, die ist gar nicht so wichtig hier. Bei dem Grauen Prinzen ist es wirklich eher darum, das ist eine Bedrohung, die sich im Dorf abspielt und
also könnte der
zwischen den
Graue
Charakteren.
Prinz eigentlich überall auftauchen auf der Karte.
Der ist mit dem Dorf verknüpft. Also es gibt, wenn man das Ganze aushört, wenn man die Charaktererschaffung macht und wenn man das Dorf erschafft und so weiter, dann gibt es einen besonderen Ort im Dorf. Das ist eine seltsame Stelle. Da könnte zum Beispiel, das ist dieser graue Fleck auf der Wiese,
der Brunnen,
auf der nie etwas wächst, der merkwürdige Brunnen, die seltsamen Bäume, deren Äste sich verwachsen haben. Das sind alles Übergänge in das Reich des Prinzen oder eben auch Übergänge in die Realität. Also so kann auch der graue Prinz in die Realität kommen. Gleichzeitig gibt es noch einen besonderen Ort während der Charaktererschaffung. Das ist der zweite Ort, den man bei der Erschaffung der Charaktere in die Dorfkarte einzeichnet, wie beispielsweise die Schmiede oder sowas. Das ist der Ort, wo der Graue Prinz irgendeine Verbindung mit hat. Das könnte sein, dass er vielleicht unter der Schmiede einen Tunnel hat und dort lebt. Oder dass er in dem Haus der Hexe des Nachts irgendwie Kräuter stiehlt oder irgendwie sowas. Da ist jedenfalls auch nochmal so eine Verknüpfung zusammen. Aber mit der restlichen Karte der Sandbox eigentlich nicht.
Und wenn jetzt die Charaktere sich diesem Prinzen wieder stellen wollen, die nochmal besiegen wollen, dann müssen sie ja in sein Reich vordringen. Dieses Albtraumreich, in dem sie sich ihren Ängsten stellen müssen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Fantasy-Abenteuer es bisher sinnvoll geschafft haben, dass die Spieler in einer Albtraumwelt sich ihren Ängsten stellen müssen, um das Böse zu besiegen. Aber es können nicht so ganz viele sein. Wie Wie wird das aufgemacht, damit das nicht zu einem Freakshow-Dungeon verkommt?
Das Clevere ist aber eigentlich, dass die Werte des Prinzen und auch die eigentlichen Albtraum-Szenen immer verknüpft sind mit den Fertigkeiten der Charaktere. Das finde ich ganz klug. Also je nachdem, was die Charaktere bei der Charakterschaffung so ausgewürfelt haben an Fertigkeiten, so entsprechend hat auch der Graue Prinz seine Machtfülle. Und bei dieser Albtraumwelt, die eben auch wie jede Albtraumwelt dann bevölkert wird von merkwürdigen Kreaturen, also hast dann irgendwie seltsame Traumbewohner und so Prinzleinmonster, die irgendwie so merkwürdig unterhaltsam durch die Gegend laufen da, aber dann doch sehr grauenerregend sind. Genauso wie man solche Bewohner hat, hat man auch seltsame Szenen dann. Und die Szenen werden entsprechend gestaltet, indem man die Fertigkeiten der Charaktere notiert als Spielleiter, also wie beispielsweise Athletik oder Schwimmen oder Kräuterkunde oder sowas. Und dann gibt es Situationen, die innerhalb dieses Labyrinths vorkommen werden. Also zum Beispiel, dass jemand gefangen ist und der Charakter wird um Hilfe gebeten. Oder man wird betrogen. Das heißt, der Charakter findet in diesem Labyrinth einen falschen Freund und der Nichtspielercharakter wird den Charakter in einer späteren Szene dann hintergehen und damit muss der Charakter irgendwie klarkommen. Man würfelt dann aus, welche Fertigkeit und welche besondere Komplikation sozusagen stattfindet. Das heißt also, wenn ich zweimal eine 1 würfle und ich habe ganz oben Schwimmen stehen und ganz oben ist die Situation eben gefangen, dann wird es eine Situation geben, in der jemand im Traum gefangen ist und du musst diese Situation mit Schwimmen lösen. Würde dir jetzt spontan eine Situation einfallen, wo du ein Problem lösen müsstest mit Schwimmen, bei dem jemand gefangen ist?
Verschiedene Dinge. Ich könnte in einem Käfig irgendwie sein, der unter Wasser gedrückt wird und ich muss da irgendwie raus und zurück an die Oberfläche. Oder ich bin von einer Insel in einem reißenden Strom und muss irgendwie ans Ufer gelangen. Solche Dinge.
So könnte man das Ganze dann improvisieren. Und da müssen die Charaktere verschiedene Szenen schaffen, um mit diesem grauen Prinzen zurechtzukommen, beziehungsweise um dieses Albtraumlabyrinth irgendwie hinter sich zu bringen. Bei jeder dieser Szenen gibt es dann eine Chance, dass dieser graue Prinz erscheint in der Welt. Er hat oft die Chance zu sagen, ja, ich erscheine. Manchmal muss er aber auch erscheinen. Denn der Clou ist ja, am Ende soll ja der graue Prinz irgendwie besiegt werden. Und die Chance, dass er sich dann gerne zeigt, wenn er weiß, dass die Charaktere angefangen haben, herauszufinden, wie man ihn besiegt, ist natürlich dann eher gering. Aber manchmal ist er eben gezwungen, auch zu erscheinen.
Das gilt im Grunde für alle Bedrohungen. Sie sind dazu gemacht, dass sie auch gelöst werden. Sie sollen nicht einfach nur immer schlimmer und schlimmer werden und die Welt ins Chaos stürzen, sondern es gibt immer auch klare Ideen und Lösungen und Wege, wie man sie dann eben auch lösen kann.
Beim Grauen Prinzen muss man eben dieses Ritual der Verbundenheit wieder durchführen. Das ist ein Ritual, was uralt ist und an das sich keine einzelne Person alleine erinnern kann. Das heißt, man muss im Laufe der Zeit durch ganz verschiedene Quellen herausfinden, wie dieses Ritual gemacht wird. Und das schweißt dann alle zusammen. Das kann sein, dass man anfängt, dem alten Geschichtenerzähler zuzuhören und der hat einen Teil dieses Rituals in einer Fabel erklärt. Oder man beginnt eben, die alten Bücher des Klosters zu durchsuchen. Oder ein alter Barde erzählt von einer Hexe, die ihm einen Zauberspruch gelehrt hat, mit dem man herausfinden kann, wie man seine Freundschaft verstärkt oder so etwas. Und all das zusammen wird dann die Charaktere zusammenschweißen und dann kann man den grauen Prinzen gegenübertreten und versuchen, ihn zu besiegen.
Also zusammengefasst, diese Bedrohungen sind dann etwas fürs längerfristige Spiel eher. Also für einen One-Shot an einem Abend lohnt sich das natürlich nicht. Aber es ist eben ein gutes Mittel, eben um Kampagnen größer zu gestalten. Zum einen, weil die Welt mehr Leben bekommt. Die Welt handelt von selbst und man merkt, dass die Zeit abläuft und dass mehrere Räder ineinander greifen und dass sich etwas tut. Und ich muss Entscheidungen treffen. Um Entscheidungen treffen kümmere ich mich erst um den Drachen, der offensichtlich vielleicht aufgetaucht ist, oder versuche ich erst, das verpestete Land zu befreien. Je nachdem, in welcher Reihenfolge ich das mache, werde ich natürlich auch unterschiedliche Grade der Konfrontation, unterschiedliche Probleme auf den Weg bekommen. Zum Zweiten hilft es mir natürlich dabei, durch die Verknüpfungen mit der Kindheit der Charaktere, die Charaktere direkt in diese Konflikte einzubinden. Die Charaktere sind dann nicht mehr entwurzelt umherziehende Abenteurer in dieser Welt, was sie ja bei Beyond the Wall generell nicht sein sollen, sondern sie haben durch ihre eigene Kindheit und ihre eigene Vergangenheit Ansatzpunkte, die sie mit dieser Bedrohung irgendwie verknüpfen und die direkt Anlass geben, dass sie sich dort engagieren.
Genau, es gibt immer eine persönliche Komponente bei dem Ganzen. Das heißt also, jeder Charakter ist sehr eng damit verknüpft und wie du schon sagtest, es ist ihm nicht egal, wenn irgendwie was passiert. Gleichzeitig ist jede Bedrohung so ein bisschen anders. Die Stadt ist eben eine ganz andere Bedrohung als zum Beispiel der Drache oder der Graue Prinz. Und je nachdem, was sich gerade auch in dieser Woche aktiver zeigt in der Kampagnenwelt, muss man auch anders darauf reagieren. Das macht das Ganze, wie du schon sagtest, sehr lebendig. Ich fand die Idee mit diesen Schablonen, die man dann über seine selbstgemachte Sandbox legt, ziemlich gut. Habe ich so noch nicht gesehen und funktioniert auch aufgrund der unterschiedlichen Arten der Bedrohung ganz gut, finde ich.
Es ist, würde ich sagen, ein sehr flexibles Mittel, um eine Sandbox lebendig zu gestalten, zumal es für den Spielleiter sehr leicht zu handeln ist. Es sind sehr wenig Seiten, ich glaube 8 Seiten.
Ja, 8 Seiten.
Acht Seiten ist jeweils so eine Bedrohung beschrieben. Das kriegt man hin und 2 davon lassen sich schnell raussuchen oder eben auch eigene entwerfen. Die Regeln dazu finden sich ja auch in die Ferne, wie man seine eigenen Bedrohungen entlang dieser Schablone selbst erstellt. Damit kann man im Grunde auch seine Sandbox sehr gut anpassen auf die Bedürfnisse der Spielrunde. Eine Spielrunde, die gerne Zombies haben will, da greift natürlich zu den verheerten Landen und diejenigen, die eher diplomatisch und mit vielen Verhandlungen spielen wollen, die greifen dann zu der Kaiserstadt.
Alles klar, dann haben wir uns einmal den Bedrohungen beschäftigt bei Indieferne und danke dir, Stefan, für die Hilfe bei diesem Podcast.
Ja, immer
und
gern.
Allen anderen wünsche ich viel Spaß bei ihrer Sandbox und natürlich bei der Auswahl der merkwürdigen Bedrohungen, die sich so zusammenfinden. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und bis dann.
Tschüss. Bis dann, macht's gut, tschüss.
Das tolle Musikstück Into the Storm stammt von Brandon Liu und steht unter Creative Commons Lizenz. Wer mehr von ihm hören möchte, kann einfach den Link unter dem Podcast anklicken und landet dann im Free Music Archive. Viel Spaß dabei!